Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich bei einer neuen Folge rund um das Thema Krebs. Heute geht es wiederum darum, dass ich hier jemanden sitzen habe, eine Betroffene, und wir heute über eine Krebsart sprechen, die gar nicht so oft ist, aber letzten Endes die letzten Jahre doch immer mehr oder häufiger auch auftritt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass die liebe Sabine sich heute ein Herz gefasst hat und ihre Geschichte mit uns teilen möchte, um dir da draußen ganz viel Mut, Kraft und Hoffnung zu geben. Denn Sabine ist 44 Jahre alt und sie hatte 2024 eine Diagnose, nämlich schwarzer Hautkrebs. Und das geht auch schon ein mit Metastasen. Und viel mehr weiß ich auch gar nicht und freue mich jetzt sehr, dass sie uns heute ein bisschen mitnimmt auf ihre Reise, vielleicht uns auch ein paar Tipps gibt, was man machen kann zur Vorbeugung, damit es erst gar nicht so weit kommt. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, liebe Sabine, schön, dass du da bist und dass du heute vor allem ja deine Geschichte mit uns teilen möchtest. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Kendra. Ich freue mich sehr, heute bei dir im Podcast zu Gast zu sein. Für mich ist das eine Podcast-Premiere und ja, ich bin gespannt, was jetzt so auf mich zukommt in den nächsten Minuten, Stunden. Genau.
Ja, sehr gerne. Also ich sage immer, lass dich einfach drauf ein, lass dich hier so ein bisschen führen. Ich sag's immer wieder, es ist wie so ein Kaffeekränzchen oder so Teekränzchen halt dann unter anderem auch. Wir quatschen eine Runde. Ich nehme das Ganze dann eben auf und dann geht es irgendwann dann vor allem auch online. Und die, was dahinter steckt, ist eigentlich, dass dadurch ganz, ganz vielen Menschen vor allem auch geholfen wird. Ich habe es neulich noch so gesehen von Franziska Günther und von mir, das sind wirklich die einzigsten Krebs-Podcasts, die jede Woche eine neue Folge erscheint, wo jede Woche eine neue Folge erscheint. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, denn es gibt so viele Krebsgeschichten, es gibt so viele Schicksalsschläge unter anderem auch. Und jeder geht natürlich anders mit der Diagnose. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, denn jeder ist einzigartig von uns unter anderem auch. Und deswegen ist jede Geschichte auch hörenswert. Und es gibt auch keine Geschichten, die irgendwie langweilig sind oder so. Das höre ich nämlich auch da öfters von jemandem, der mir schreibt, ich habe eigentlich gar nichts zu erzählen. Und dann sage ich immer, oh doch, du hast genug zu erzählen. Also lass dich einfach drauf ein. Und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Reise dabei und vor allem auch eine schöne Erfahrung. Und das Wichtigste ist, wenn du nur einem Menschen dadurch helfen kannst, dadurch habe ich damals einen Podcast gestartet, wenn ich nur einem Menschen dadurch irgendwie helfen kann, dann habe ich alles getan. Und ja, seit geraumer Zeit wird ja dieses Jahr doch wirklich schon 4 Jahre alt. Und deswegen freue ich mich sehr, liebe Sabine, dass du heute ein Teil davon sein wirst und dass wir heute über dich vor allem auch sprechen werden. Also, ja. Liebe Sabine, erzähl doch mal ein bisschen, wie hat das Ganze angefangen? Gab es schon einen Moment, wo du vorher etwas gemerkt hast, wo du es vielleicht auch selber gesehen hast? Wir sollen ja auch immer selber schön zu den Hautkrebs-Screenings natürlich gehen. Erzähl doch mal ein bisschen, wie das bei dir war.
Ja, so hat es bei mir im Grunde auch angefangen. Ich bin 44 Jahre alt und meine Arztbesuche kann man an meinen beiden Händen abzählen, zumindest die bis Juni 2024. Klar, man geht zu regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen, also zum Gynäkologen als Frau, geht man irgendwie alles halbe Jahr oder einmal im Jahr, zum Zahnarzt zweimal im Jahr. Das sind so diese typischen Dinge. Und eben für mich gehörte auch immer schon dazu, zum Hautarzt zu gehen. Auch alle 2 Jahre. Naja, und wie das dann so ist, nach 2 Jahren ruft man dann wieder an, denkt man, das ist 2 Jahre her, muss ich mal wieder einen Termin machen. Dann dauert es noch ein halbes bis dreiviertel Jahr, ehe der Termin dann da ist. Und dann geht man da hin. Und für mich war bis zu dem Termin letztes Jahr, der war im Februar, März 2024, war das eigentlich für mich, ja, Termin wie jeder andere auch. Ich bin hingegangen, da hat sich mein Körper angeschaut, gesagt, nee, ist alles in Ordnung, hat mich eigentlich schon wieder weggeschickt. Und dann habe ich gesagt, er möge sich doch bitte hier am linken Oberarm und am rechten Unterarm die beiden Muttermale noch mal genauer ansehen. Yes. Denn die jucken manchmal. Also ich habe das Gefühl, das ist so. Ja, dann hat er sich das noch mal angeguckt und sagte auch, die sehen jetzt nicht auffällig aus, aber was juckt, ist immer nicht gut, das machen wir lieber mal raus. Ja, und wie das dann so ist. Man hat so seine Termine und möchte dann natürlich auch, wenn so ein kleiner Eingriff gemacht wird, das bedeutet ja auch immer so 7 bis 14 Tage, es sind frische Nähte, man darf keinen Sport machen, muss auf bestimmte Dinge verzichten.
Und dann muss der Arzt schwimmen.
Genau. Und dann muss der Arzt halt auch einen Termin haben. Und so wurde dann irgendwie aus dieser Vorsorgeuntersuchung, ich meine, es war im März, wurde dann halt der 11. Juni. Ehe dann der Termin gefunden war, diese beiden Muttermale zu entfernen. Ja, und bis dahin hatte sich auch nichts weiter verändert. Und, ja, am 11. Juni hatte das rausgemacht und am 18. Juni, ich war gerade auf der Arbeit, bekam ich einen Anruf auf meinem Handy. Und ich dachte noch, na, die Nummer kenne ich jetzt so nicht, ist mir nicht geläufig, aber eine Festnetznummer, wer ruft mich an? Und dann war es halt eben der Hautarzt und es war halt auch nicht die Praxis, sondern er war persönlich am Telefon. Und das ist ja so dieser Moment, wo man gleich stockt. Also wenn der Arzt selbst anruft, dann ist es in der Regel ja nicht die Nachricht zu sagen, ist alles in Ordnung. So, und ja, und der sagte dann ja erstmal die gute Nachricht, rechter Unterarm ist alles okay, aber linker Oberarm, das wurde untersucht und es handelt sich um schwarzen Hautkrebs. Die bösartige Variante, ein sogenanntes malignes Melanom, falls das nicht so geläufig ist. Genau, und es handelte sich also um ein Muttermal auf dem Oberarm, was so groß war wie ein Stecknadelkopf. Also es war rund, es war braun, es war nicht ausgefranst, es hatte keinen schwarzen Punkt, es sah nicht komisch aus. Es war Stecknadelkopf, ein rundes Muttermal, wo lediglich der Hinweis war, dass es gejuckt hat. Ja, und dann ging, also er hat mich im Büro angerufen und es hat mich also eiskalt erwischt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war auch immer mit dem Fahrrad, oder bin zu der Zeit auch immer mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und habe dann meinem Chef Bescheid gesagt. Ich habe gerade eine ziemlich doofe Nachricht bekommen, habe auch gleich gesagt, was los ist und dass ich jetzt zum Arzt fahren werde.
Ja.
Dann habe ich mich auf mein Fahrrad gesetzt, habe meinen Hund, der ist immer mit gewesen, meinen Hund hinten aufs Körbchen gepackt und bin mit Hund und Fahrrad erstmal Richtung nach Hause, weil ich ja nicht, also er hatte mich in die Praxis bestellt, aber ich konnte ja den Hund nicht mit hinnehmen, ja, also klar. Bin ich erstmal nach Hause geradelt und habe das überhaupt nicht verstanden, was der mir gerade gesagt hat. Er sagte wohl, ich soll bitte in die Praxis kommen, dann erklärt er mir alles. Aber das war zu dem Moment noch gar nicht greifbar, was da jetzt auf mich zukommt.
Okay.
Als ich so mit meinem Hundi hinten drauf, so nach halber Strecke, mich irgendwie angehalten und habe gedacht, Moment. Und habe dann meinen Mann angerufen, der auf der Arbeit war. Und der ist aus allen Wolken gefallen und sagte, warte zu Hause, ich komme.
Ja.
Und da ist mir irgendwie, wo er das so sofort realisiert hat, da ist jetzt irgendwas Schlimmes los. Ich komme jetzt von der Arbeit nach Hause. Da ist mir irgendwie so ein Licht aufgegangen. Okay, das ist jetzt was Ernstes, was wir hier haben.
Ja.
Ja, und wir sind dann in die Praxis gefahren. Und der Arzt sagte mir dann, also ich konnte auch direkt durchgehen, wie in dem Moment, wo Krebs im Raum steht, gehen sämtliche Untersuchungen plötzlich sehr schnell, hatte ich das Gefühl.
Ja.
Ich konnte direkt durch und dann hat er mir dann halt gleich gesagt, er hat mich in der Uniklinik in Kiel, wir wohnen in Schlesien, er hat mich in der Klinik in Kiel angemeldet. Und die melden sich dann heute telefonisch bei mir, wann ich in den nächsten Tagen zum Aufnahmegespräch kommen kann wegen der OP. Das war völlig surreal. Ich weiß noch genau, ich kann mich noch genau an diese Situation, an diesen Tag erinnern, aber dass ab dem Moment, das ist völlig surreal. Wie gesagt, ich bin zu sämtlichen Vorsorgeuntersuchungen immer hingegangen, Krebsvorsorge. Aber ich habe nie damit gerechnet, dass da irgendwann vielleicht auch mal ein negativer Befund bei rauskommt. Für mich war immer klar, ich gehe dahin, damit es gar nicht erst so weit kommt. Mhm. Aber ja, also es hat mir völlig den Boden unter den Füßen weggerissen, muss ich sagen.
Ja, klar. Das glaube ich dir sofort. Ist es so, dass der Hautkrebs auch bei euch in der Familie irgendwie liegt? Oder bist du jetzt so die Erste gewesen?
Also mit schwarzem Hautkrebs bin ich tatsächlich die Erste. Dann ist es ja dann immer so, man hat dann diese Diagnose bekommen, teilt es dann auch der Familie mit, was los ist. Und ich fand es mitunter sehr unangebracht, weil mir viel entgegenschlug, ach, das ist überhaupt nicht schlimm, das hatte der Opa auch. Und ach, ich hatte das auch schon am Rücken. Und da waren immer so, die Menschen versuchen das dann so von sich zu schieben. Ach, das ist alles gar nicht so schlimm, weil der und der und der, die hatten das auch alle schon.
Ja.
Im Nachhinein hat sich, genau, beim genaueren Nachfragen hat sich dann rausgestellt, es handelte sich bei niemandem um schwarzen Hautkrebs, sondern es war immer die weiße Variante, die nicht so schlimm ist. Von daher, also ich war völlig alleine mit dieser Diagnose. Ich kannte auch niemanden, der das auch hatte. Und ich habe tatsächlich am Anfang auch immer geglaubt, ach, das ist ja nur Hautkrebs, das ist ja nicht so schlimm. Und mit dieser Einstellung war ich auch in der Klinik, bis man mir irgendwie sagte, nee, du bist jetzt schwer behindert, wenn du das beantragst. Du hast jetzt eine Odyssee vor dir über die nächsten mindestens 5 Jahre. War mir alles überhaupt nicht bewusst. Also es ist, ich habe immer gedacht, naja, Menschen, die Krebs haben, ich hatte damit auch nicht viel Berührung, muss ich ganz ehrlich glücklicherweise sagen, aber Menschen, die Krebs haben, das ist für mich immer, das ist was viel Schwerwiegenderes. Die haben, weiß ich nicht, Brustkrebs, Darmkrebs, Bauchspeicheldrüse, also, oder ein Gehirntumor. Es ist halt immer alles irgendwie so schwerwiegend. Und dann komme ich mit meinem Muttermal. Ja, das war so. Ich habe mich nicht so richtig, als würde ich nicht so dazugehören, weil den Krebs, den ich habe, das ist ja nur die Haut. Bis man mir in der Klinik halt auch mal sagte, nee, die Haut ist halt das größte Organ, was wir haben. Und das ist halt schon schwerwiegend. Ja, das, ja, genau.
Ja. Wie ging es dann weiter?
Also ich wurde dann in der Uni, es dauerte auch nur 3 Tage, dann hatte ich den Termin in der Uniklinik, konnte mich dort vorstellen. Und die haben halt einen bestimmten Wert. Es geht immer darum, wie tief das Melanom dann in die Haut schon eingedrungen ist, in die unteren Hautschichten.
Ja.
Und bei mir war das halt so, dass das zwar sehr klein war in der Breite, aber in der Tiefe so breit, dass sie auch die sogenannten Wächter-Lymphknoten entfernt haben.
Oh krass, okay.
Das bedeutet dann, dass das Melanom wird dann großräumig, also von dem ursprünglichen Melanom wird dann in 2 bis 3 Zentimeter in alle Richtungen, also ich habe das mal so verglichen mit so einem Tennisball, so Tennisball groß, wird die Haut entfernt. Und dann so tief, wie das halt eben geht. Also das ist, da kommt ja dann auch, also ich bin jetzt auch nicht so voluminös, also ich habe jetzt nicht so riesen Oberarme. Nee. Das bedeutet, da ist jetzt nicht so viel an Material und es ist, genau, also so Tennisball groß haben sie das aus dem Arm rausgeschnitten. Die Narbe ist, ich habe das immer sehr schön gezeigt, wie mein Mittelfinger. Das passte so schön. Und es wurden dann halt vor der OP Spritzen die Stelle rumherum gesetzt mit so einem radioaktiven Mittel. Mhm. Und dieses radioaktive Mittel konnte dann in der OP unter einem bestimmten Licht anzeigen, welcher Lymphknoten unter der Achsel dieser Schildwächter-Lymphknoten halt ist.
Mhm.
Ja, und das waren bei mir halt 2 Stück, die dann eben auch mit entfernt wurden.
Mhm.
Und diese Zeit, also zwischen dem Vorgespräch in der Uniklinik und der OP, vergingen 4 Wochen. Mhm. Und diese 4 Wochen zu wissen, ich habe das in mir, ich weiß nicht, was es bei den Lymphknoten bereits angerichtet hat. Also das war eine Zeit ganz schrecklich, weil man einfach natürlich nicht weiß, wie weit ist das Ganze jetzt schon fortgeschritten.
Ja, total. Ja. Wie hast du das, also wie konntest du diese Zeit gut überbrücken? Also ich denke mal, das kennt wahrscheinlich auch mehrere Betroffene vielleicht auch, wenn die eben eine Diagnose bekommen und dann ist die Operation an sich dann eben aber doch erst ein paar Wochen später. Was denkst du oder was kannst du den Zuhörern mitgeben, wie man das Ganze irgendwie durchhalten kann, aushalten kann?
Mir hat's geholfen, noch, also ich bin, war ab dem Moment auch krankgeschrieben, ab dem Tag der Diagnose. Ich hatte also jetzt nicht mehr den halben Tag damit zu tun, im Büro zu sitzen, mich gut ablenken zu können. Mhm. Ich habe es eigentlich insofern so genutzt, dass wir ganz viele, so als Familie, ich bin verheiratet, ich habe ein Kind, einen Hund, dass wir ganz viele Dinge gemacht haben, sobald mein Mann halt auch frei hatte, die uns gut getan haben. Mhm. Also wir haben so einen kleinen Kastenwagen-Camper, den haben wir halt, wir wohnen halt in Schleswig-Holstein, man hat hier alles drumherum, es ist wunderschön hier. Ja. Also haben wir jeden freien Tag eigentlich genutzt, den Camper zu packen, loszufahren, irgendwo raus ans Meer, in die ganzen, ja, am liebsten in diese ganzen Touri-Orte, die wir hier so haben, weil man da einfach am besten abgelenkt wird. Das ist einfach so eine Urlaubsidylle, die man da so vorgelebt bekommt, dass man gar nicht so an diese ganzen Alltagsprobleme so erinnert wird. Mhm. Ja. Und in der Zeit dazwischen habe ich unglaublich viel Sport gemacht. Mhm. Also ich bin ein sehr sportlicher Mensch. Ich hatte Ende April gerade in Hamburg den Marathon gelaufen.
Wow.
Und das war mir so ein Herzensding, ne? Ich habe immer darauf hingearbeitet und dann in Hamburg in meiner Wunschzeit dieses Ding zu laufen, das war halt für mich eine ganz großartige Erfahrung. Kurz danach kam halt diese Krebsgeschichte und ich war dann halt einfach in dieser Zeit trainieren. Also ich bin noch mehr gelaufen, wenn es vorher irgendwie so um und bei 200 Kilometer im Monat waren, das ist schon viel, dann waren es jetzt 300 und mehr, weil ich einfach nur noch trainiert habe. Ich habe Dinge halt gemacht, die mir gut getan haben. Ja, weil ich auch wusste, wenn ich operiert werde, weiß ich nicht, wann ich danach wieder in meinen sportlichen Alltag einsteigen kann. Und das ist für mich wenn man mir meinen Sport wegnimmt, das ist so, als ob man mir ein Bein wegnimmt. Also das ist, und das war für mich dann halt schon hart, ins Krankenhaus zu gehen und nicht zu wissen, wie komme ich hier raus, was passiert mit mir.
Ja, das verstehe ich total.
Aber also mir hat, um das nochmal vielleicht kurz zusammenzufassen, was hat mir in der Zeit geholfen? Ganz viel Ablenkung. Ja. Den Alltag komplett wegschieben, Ablenkung.
Ja, absolut. Ja, also da sagst du auch was, weil so wie du es ja auch sagst, man weiß eben nicht, wann eben wieder so diese Sportart auch möglich ist, außer in welchem Tempo dann unter anderem auch, mit welcher, was ist denn mit dem Körper danach dann unter anderem auch los, sei es wegen den Medikamenten, sei es wegen den Therapien, etc. dann unter anderem. Wo fängst du an? Also wo bist du mit dem Leistungsstandard dann unter anderem auch? Ne? Das ist ja auch nochmal so eine Sache, was einem unheimlich gut tut, sich dann auch wirklich nochmal zu spüren. Bei dir war es auch eher so, wenn ich das so sagen darf, so ein bisschen so ein Fluchtweg, dann eben erstmal Kopf aus und laufen. Ne? Das ist ja für ganz viele so, dass man dann eben raus und erstmal laufen. Laufen ist ja auch etwas sehr, sehr Heilsames, aber man sagt ja auch so schön, man läuft davon weg, bei anderem auch, ne? Und man läuft der Zeit davon weg und alles. Und das ist ja auch völlig normal, das Ganze dann eben auch überhaupt so durchzustehen. Aber ich finde es auch schön, wie du eben auch das den Zuhörern mitgibst, dass eben ganz, ganz viel Zeit unter anderem auch für die Familie da war. Habt ihr, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt dein Kind ist, aber habt ihr auch dein Kind oder euer Kind mit einbezogen?
Ja. Also meine Tochter ist 12, also sie war da gerade 12, als die Diagnose kam. Für mich war von Anfang an, als ich die Diagnose bekommen habe, war mein erster Gedanke, zum Glück ist sie schon 12 und kein Kleinkind mehr.
Absolut.
Weil wenn ich gehen muss oder wenn es halt richtig mies kommt, dann ist sie schon 12 und kann mehr oder weniger auf eigenen Füßen stehen. Sie braucht mich jetzt nicht mehr als na, wenn sie 2 oder 3 wäre, dann hat Mama noch eine andere Schwere an Bedeutung, finde ich. Also nein, Schwere, nee, ist falsch ausgedrückt, aber ein 2- oder 3-jähriges Kind braucht Mama noch in anderer Hinsicht als eine 12-Jährige. Und habe natürlich auch immer wieder, kam mir der Gedanke, zum Glück hat es mich getroffen und nicht mein Kind oder mein Mann. Also da bin ich immer so, lieber gibt das mir, dass die doofen Sachen und die anderen haben das schön. Also es wäre für mich, glaube ich, noch schlimmer gewesen, die Diagnose von meinem Mann oder meiner Tochter miterleben zu müssen. Da war ich immer tatsächlich auf der Seite, dass ich gesagt habe, nee, es ist gut, dass ich es bin. So kann ich irgendwie gucken, dass ich damit klarkomme und die anderen sind nur so, ja, Nebenspieler. Mhm. Aber wir haben das unserer Tochter von vornherein gesagt, also auch am gleichen Tag noch, als ich die Diagnose bekommen habe, haben wir ihr das auch gesagt. Und sie hat mich angeguckt, hat mich in den Arm genommen und dann war ihre einzige Frage eigentlich, Mama, verlierst du jetzt auch deine Haare? Ich glaube, das war so ihr, in dem Moment, dass sie gedacht hat, oh Gott, wenn Mama jetzt alle ihre Haare verliert und so für ein Kind komisch ausschaut, dann sieht das ja auch jeder. Also ich glaube, eine 12-Jährige ist da auch anders, geht damit um als ein Kind. Das ist, Mama ist Mama. Aber eine 12-Jährige ist ja nun schon, ja, die Pubertät ist voll im Gange.
Genau.
Und Haare und Optik machen ja auch einen Menschen aus. Mhm. Und das war für sie ganz schlimm, ja.
Verstehe.
Aber sie hat das toll gemeistert. Also wir haben sie viel einbezogen. Sie durfte viel, alle Fragen stellen. Sie war im Krankenhaus, hat mich besucht. Also das war, ja. Sie hat das gut gemacht.
Sehr schön. Als dann der Tag kam und du operiert worden bist, wie war das danach? Also hat man dir dann sofort das Ergebnis auch mitgeteilt?
Nein.
Hat das ein bisschen... Nein? Okay.
Ja, das war grauenvoll, ehrlich gesagt. Also ich bin, es wurde keine Vollnarkose gemacht, sondern nur eine Teilnarkose. Also ich war in der OP dabei.
Oh.
Und dann haben die ja diese Geräte und diese Lampen, die haben halt die Spiegel. Und ich lag da und habe der Schwester gesagt, sie müssen bitte das irgendwie abhängen oder wegdrehen.
Konntest du das alles sehen?
Ich konnte da oben sehen, was sie hier
ja,
machen.
Ja, genau.
Und das
geht ja gar nicht. Das will man doch gar nicht sehen.
Nee, das will man nicht sehen. Und die waren auch, wenn man so eine OP hat und man ist live dabei, die Schwestern waren aber zum Glück super lieb und total gut drauf. Also die haben es mir wirklich leicht gemacht. Und ja, also ich habe es auch nicht groß, also auf dem Arm habe ich nicht weiter was gespürt, obwohl es so eine große Fläche war. Unter der Achsel mussten dann, also sie konnten das ja dann sehen, durch dieses radioaktive Mittel mussten ja zwei Lymphknoten entfernt werden. Mhm. Einer davon saß sehr tief und die haben also da wirklich ordentlich drin rumgeruckelt. Es dauerte fast 2 Stunden, die ganze Sache. Und das war extrem unangenehm, muss ich sagen. Und als ich dann wieder auf dem Zimmer war, hieß es dann irgendwann, ja, also das Ergebnis von dem Umfeld des Melanoms, das kommt in den nächsten 1-2 Tagen. Mhm. Das Ergebnis von den Lymphknoten unter der Achsel, das muss in die Pathologie, das kann 2 Wochen dauern. So, und dann liegt man da und sagt, okay, der erste Befund kommt jetzt dann, solange ich auch noch hier in der Klinik bin, aber der andere, da muss ich halt drauf warten.
Wieder warten,
genau. Und ich hatte dann auch Besuch vom Sozialdienst, die mir gesagt haben, also mir nämlich nochmal auf diese ganzen Regelungen mit der Schwerbehinderung hingewiesen haben. Und ich hatte Besuch von der psychoonkologischen Ambulanz. Die haben mich auch besucht. Dort bin ich auch nach wie vor in Betreuung. Das empfinde ich als sehr, sehr hilfreich. Auch da habe ich am Anfang immer gesagt, nee, da gehen lieber mal die Leute hin, die richtigen Krebs haben. Ich muss den Leuten nicht den Platz wegnehmen, die diesen Therapieplatz vielleicht brauchen, eben weil sie viel, viel deutlichere Nebenwirkungen durch Therapien oder Sonstiges haben, was ich alles nicht hatte. Und da wieder zurück, also die haben mich dann alle besucht auf Station und mich aufgeklärt, was jetzt auf mich zukommt. Ja, tatsächlich nach 2 Tagen bekam ich dann auch in der Klinik das Ergebnis von dem Umfeld des Melanoms, dass sie dort keine weiteren Krebszellen gefunden haben. Dass also tatsächlich mit der Entfernung dieses ursprünglichen Muttermals alles weg war.
Ne? Okay,
ja, genau. Und zu den Lymphknoten hieß es halt immer nur, wir rufen sie an, wenn das da ist. Mhm. Naja, ich bin dann auch nach Hause, ich bin entlassen worden an dem Tag, als es Zeugnisse gab und die Sommerferien vor der Tür standen. Und da war so ein, also ich war fix und fertig. Also ich konnte, man muss sich das so vorstellen, ich hatte an dem Tag morgens meinen Druckverband abbekommen. Ich habe meine Narben angeschaut und habe geheult. Ich habe mich vor mir selbst geekelt, weil ich da kaum hinsehen konnte, denn diese Narbe war also sehr dick, wie gesagt, mein Mittelfinger, mit sehr dickem Faden vernäht, kreuz und quer. Also es sah wirklich schlimm aus und eben auch unter der Achsel. Und Ich konnte meinen Arm also gerade mal so anheben, weil einfach durch diese, ich habe ja schon gesagt, ich habe jetzt nicht so viel Haut am Arm.
Nicht so viel weggenommen
durch
diese
Tatsache, es war halt einfach zu wenig Haut. Immer wenn ich den Arm angehoben habe, dann war das so, als ob ich ein T-Shirt anhabe oder eine Jacke, die zu eng ist am Ärmel. So fühlte sich das an. Also unterm Arm hat's gerissen, hier oben hat's gerissen und ich habe also die ganze Zeit, ich konnte meinen Arm nicht weiter als so bewegen. Und ich habe ja schon gesagt, es kam die Frage auf, ab wann kann ich eigentlich wieder Sport machen? Ich habe gedacht, ich kann meinem Leben kein Liegestütz mehr machen oder so. Dieser Arm ist nicht mehr zu gebrauchen. Nimm ihn doch einfach komplett, ich kann ihn eh nicht mehr gebrauchen. Und man hat dann ganz, ganz fiese Gedanken irgendwie.
Ja.
Und wir kamen dann nach Hause, meine Tochter kam mit ihrem Zeugnis nach Hause und hat das hier hingeknallt und sagte, das wären ja tolle Sommerferien. Mama ist krank, Urlaub fällt ins Wasser, na toll, und ist in ihr Zimmer gegangen. Und man kriegt dann natürlich, in dem Alter.
Pubertät ist auch mittendrin.
Ja, das macht sie ja gar nicht extra, aber das ist halt in dem Moment einfach so ihre Reaktion. Ursprünglich war so ein Ferien in Kroatien geplant mit Wasserpark und hast du nicht gesehen. Und jetzt war halt, nee, Mama darf nicht in die Sonne. Mama kann auch nicht am Strand, weil mit der frischen Narbe, nee. Und in ein Land wie Kroatien, schwierig. Und dann saßen wir, also da bin ich in ein richtiges Loch gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben dann entschieden, weil mein Schwager und Schwägerin waren in Dänemark im Urlaub. Das ist ja von uns hier nur 2 Stunden entfernt. Bis dort, wo sie waren. Und dann hat mein Mann das arrangiert, hat mit seinem Bruder telefoniert und hat gesagt, wir kommen jetzt nach Dänemark. Im Zweifel sind wir von dort schnell wieder zu Hause, wenn denn mit der Narbe irgendwas ist oder mit meiner Gesundheit irgendwas ist.
Mhm.
Und dann hat meine Tochter aber ihre Cousins und hat so ein bisschen Ablenkung und es fühlt sich doch vielleicht ein bisschen an wie Ferien. Dann ging das dann los, ne? Wohnmobil packen konnte ich nicht. Ich konnte ja meinen Arm nicht mal hochheben. Ich konnte keinen Wäschekorb mit Klamotten nach draußen tragen oder Lebensmittelkörbe oder einkaufen gehen. Es war eine ganz, ganz fürchterliche Zeit. Auch im Wohnmobil. Du, wenn du den Arm nicht hochheben kannst, kannst du diese Klappen auch nicht öffnen.
Nee.
Du kommst dir vor, jetzt bist du wirklich behindert. Also, ne? Ohne das abwerten zu wollen, aber
ja.
Ich fand immer diesen Kontrast so krass. Im April bin ich noch einen Marathon gelaufen und jetzt bin ich schwerbehindert. Das passte für mich so überhaupt nicht zusammen.
Verstehe.
Ja, und es dauerte dann tatsächlich, also die Klinik rief natürlich nicht an, um mir den Befund mitzuteilen. Und dann war dieser Termin, es waren dann irgendwann schon 3 Wochen vergangen. Und dann habe ich aktiv dort angerufen und habe gesagt, das kann nicht sein. Habe dann angerufen, hatte dann da auf Station auch jemanden dran. Ein Arzt, den ich aus der Visite kannte. Ich kannte ihn von der Stimme. Und er sagt, ach, das ist ja komisch, ich kümmere mich mal drum, ich melde mich gleich. Und dann rief er an und sagte zu mir, nee, Frau Pützer, es ist alles gut. Wir haben in den Lymphknoten wurde nichts gefunden. Es ist alles gut, Sie können jetzt wunderbar Ferien machen, Sie sind wieder gesund. Und irgendwie war mir das schon komisch.
Okay, hattest du das Gefühl? Also das
ich hatte so das Gefühl, also auf der einen Seite habe ich durch meine Eltern angerufen, mein Mann war bei mir ja sowieso bei dem Telefonat und habe gesagt, hey, es hat alles gut gegangen, ich bin wieder fit, ich bin gesund, es kommt nichts mehr, es ist alles gut. Und irgendwie habe ich diesem Braten von vornherein nicht getraut. War mein richtiges Bauchgefühl. Also ich hatte dann noch, wir waren dann noch ein bisschen in Ferien und haben die Sommerferien hier genossen. Und dann war ich wieder arbeiten. Dann Mitte September, am 18. September, man muss sich vorstellen, ich bin am, ich glaube, 5. Juli operiert worden. Am 18. September klingelte mein Telefon. Ich war gerade hier auf meiner Haus-Jogging-Runde in der Feldmark unterwegs. Eine Kieler Nummer, denke ich auch gleich mit 500. Das ist die Uniklinik. Ja, so und so, Doktor. Wir sind Ihnen ja noch einen Befund schuldig. Das war dann ein anderer Arzt. Ich sage, nee, wieso? Ich habe doch eingerufen, hieß doch, ist alles in Ordnung. Ja, nee. Die Proben wurden ja nochmal eingeschickt, die wurden nochmal gegengeprüft mit dem ursprünglichen Melanom. Und wir haben jetzt in den Lymphknoten, in einem von den beiden entfernten, haben wir die gleiche, das ist irgendwie Zell-DNA oder so nennt sich das, gefunden. Und in dem Lymphknoten war ebenfalls bereits Krebs. Bumm. Und dann hat es so richtig geknallt, weil ich ganz ehrlich sagen muss, dann, irgendwie hatte ich ein komisches Bauchgefühl. Aber ich habe ja nicht wirklich real damit gerechnet, dass mich heute oder morgen jemand anruft, um mir zu sagen, ja, Es ist doch, war Fehlalarm, es ist doch der Worst Case eingetreten. Und in dem Moment, ich war so sauer, also sauer auf die Tatsache, warum dieser Arzt mir schon grünes Licht gegeben hat, wenn es nicht so ist.
Ja.
Ich war sauer auf all die Menschen, die mir zu gesagt haben, wochenlang, da kommt sowieso nichts mehr nach, du bist ja so fit, du ernährst dich gesund, du trinkst keinen Alkohol, du rauchst nicht. Also ich bin wirklich so ein total gesund lebender Mensch. Und die haben alle zu mir gesagt, ach, bei dir ist das sowieso nicht so schlimm. Und jetzt kommt der Anruf und es ist plötzlich Lymphdrüsenkrebs. Also es ist eine Metastase in den Lymphknoten. Ja, das war, da hat man mir dann irgendwie zum zweiten Mal den Boden unter den Füßen weggerissen. Und ab da war für mich auch klar, ja, jetzt dauert's, jetzt geht die Odyssee erst los. Also ich war schon wieder arbeiten, ne? Und eigentlich lief alles wieder den ganz normalen Gang und dann kam dieser Anruf.
Wie hast du dich gefühlt? Das hört sich ja wirklich an wie so ein schlechter Horrorfilm oder so ein schlechter Hollywood-Blockbuster, whatever, dass man echt denkt, das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Also wie kann man von Juli bis September so lange wirklich warten, dass man der Patientin eben nicht die Blutergebnisse oder generell das pathologische Ergebnis mitteilt. Also da muss ja, keine Ahnung, haben sie da mal irgendwie was zu dir gesagt oder hast du mal nachgefragt,
ja, natürlich,
warum das
natürlich
so lange gedauert hat?
Ja, es ist Ferienzeit. So doof das klingt, es ist Ferienzeit. Und dann war der, die haben halt, ich wohne nicht direkt in Kiel, also wurde das ursprüngliche Melanom auch nicht von einem Pathologen in Kiel untersucht. Okay. Und weil der eine Pathologe aus Kiel dann nochmal was aus meinem Wohnort angefordert hat, hat es alles so lange gedauert. Und dann ist die Urlaubszeit noch dazwischen. Dann kriegt man diese wunderbare Aussage Personalmangel, das haben wir ja überall. Und alles so viel zu tun. Und dann dauert es halt. Und die ganze Aussage war ja immer, oder weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch nicht so geläufig, die Tatsache ist, wenn man ein malignes Melanom hat und was in die Lymphknoten gestreut hat, dann ist der Therapieansatz, dass man eine Immuntherapie macht. Mit der Einstellung bin ich dann auch zu meinem Arzt, zu meinem Hausarzt erstmal hin. Und der sagte dann zu mir, ja, dass wir überweisen dich jetzt. Wir machen jetzt ein CT vom Thorax und Abdomen und ein MRT vom Kopf, um zu schauen, ob der Krebs schon irgendwo gestreut hat an weiteren Orten. Und es tat sich bis dahin gar nichts zu Immuntherapie. Das dauert dann natürlich. Also ich meine, die Radiologie, die war sehr schnell. Also diese Termine fanden dann innerhalb der nächsten 3-4 Tage statt. Auch das war ja für mich ein Zeichen. Der Arzt am Telefon sagte auch, es sind jetzt über 3 Monate vergangen, wir dürfen jetzt keine Zeit mehr verlieren, das muss jetzt alles sehr schnell gehen. So, und dann dauert es ja, dann wird das befundet und dann geht man wieder in die Klinik und dann sagen die zu mir, ja, also die Lymphknoten im Mediastinum, also hier hinter den Bronchien, die sehen nicht gut aus und auf ihrer Lunge haben wir was festgestellt. Und in der Gebärmutter, ist das denn schon beim Gynäkologen bekannt? Okay, ja. Aber gute Nachricht, das MRT vom Kopf war sauber. Da war alles schick. Und dann geht diese Odyssee los. Und als ich das erste Mal dann in Kiel bei der Onkologin saß, da war ich natürlich mit dem Gedanken hingegangen, so, die geben mir jetzt Therapietermine, die erklären mir jetzt, wie es weitergeht. Aber dem war nicht so, weil alles, was sich sonst in meinem Körper befand, musste ja erst nochmal genauer abgeklärt werden. Und eine Immuntherapie konnte man nicht anfangen, ehe man nicht wusste, was sonst noch so los war. So, was genau das denn war.
Ja.
So, und es hieß dann, wir machen gar nichts. Also mein Therapieplan ist wait and see.
Oh.
Und so ist er nach wie vor. Ich habe keine Immuntherapie bis jetzt bekommen, weil eine Adjuvant-Therapie war zu spät. Die hätte man 3 Monate nach der ursprünglichen OP machen müssen. Jetzt kann man rechnen, 5. Juli war die OP, 18. September dann die neue Diagnose. Das heißt, es war so exakt 2 Wochen zu spät. Plus natürlich die Zeit, die noch ins Land geht mit den weiteren Untersuchungen. Das fühlte sich für mich so an, oh, die können jetzt nichts mehr machen, weil das alles zu lange gedauert hat. Der Radiologe hier bei uns in der Radiologiepraxis entließ mich also mit diesem Befund, ja, Gebärmutter, Mediastinum, Lymphknoten und Lunge, in die Onkologie. Dort wurde ich dann wieder weiter überwiesen, dass man eine Bronchoskopie macht, also sich einmal meine Lunge von innen anschaut und dann über die Lunge, also über diesen Zugang, sich die Lymphknoten hier anschaut, denn man kann die mit Ultraschall oder so nicht erkennen. Das war dann im Oktober, Anfang Oktober, mit dem Ergebnis, dass sich kein Krebs dort ist. Also da waren sich auch die Pathologen einig, es ist kein Krebs. Es handelt sich um eine Autoimmunerkrankung, die ist jetzt nebenher dabei entdeckt worden. Und es ist alles gut, ich muss mir keine Sorgen machen. Da bleibt dann natürlich der bittere Beigeschmack, dass der Krebs ja bis in die Lymphknoten unter der Achsel war. Aber alles, was sie hier gefunden haben an Auffälligkeiten, ist nicht bösartig. Es sind keine Metastasen. An der Gebärmutter war der Gynäkologe sich auch sehr sicher, dass es sich um simple Myome handelt. Mhm. Genauso, dass ich da jetzt also auch, wird genau angeschaut, aber im Moment musste man da jetzt nicht operativ tätig werden. Und weil der Weg von der Achsel zum Mediastinum erstmal ja auch, oder der Weg ja auch hier hochführt und wir ja hier auch Lymphknoten haben, wurde dann nochmal eine Woche, zwei später, wurde dann hier nochmal, wurden die Lymphknoten nochmal punktiert, indem man da auch nochmal Proben entnommen hat. Die waren zum Glück auch alle negativ. Genau. Aber das bedeutet für mich jetzt auch zusammenfassend, ich habe keine Chemo bekommen, keine Immuntherapie, gar nichts. Und der einzige Therapieplan, den ich habe, ist Wait and See. Bedeutet, ich gehe also alle 3 Monate zum Hautscreening mit Sonographie, also Ultraschall der Lymphknoten im Hals- und Schlüsselbeinbereich. Und gehe alle 6 Monate, bekomme ich ein neues MRT vom Kopf und ein CT vom Thorax und Abdomen. Weil man ja sehen möchte, wenn sich denn was verändert, dass man das dann frühzeitig erkennt. Weil man ja nie weiß, was der Krebs in den Lymphknoten in meinem Körper angerichtet hat. Ja, und das ist jetzt der Status im März. Jetzt Anfang März geht's wieder in die Klinik und dann werden wieder, beziehungsweise in die Radiologie und es werden wieder Untersuchungen gemacht. Und das Prozedere wird jetzt über 5 Jahre stattfinden.
Alle 3 Monate dann eben, dass du dann ein CT bekommst und alle 6 Monate dann einmal vom Kopf und alles. Ohne Worte würde ich mal behaupten.
Ja.
Was bedeutet das für dich? Also was geht einem da so durch den Kopf?
Ja, das ist Angst auf jeden Fall. Angst, dass was in dir brodelt oder etwas in dir wächst, was du nicht kontrollieren kannst. Ja, dass das kein Ende nimmt. Ne? Also es ist, natürlich ist es schön, dass ich keine Medikamente in irgendeiner Form nehmen musste. Natürlich, da bin ich sehr dankbar darüber. Mein Hausarzt hat mich im September entlassen mit den Worten, du läufst jetzt den Köln-Marathon noch, weil ich weiß nicht, ob du 2025 in der Lage sein wirst, einen zu laufen. Das hat gesessen und das ist einfach, ich möchte das jetzt nicht auf meinen Laufsport reduzieren, aber das war sowas, wow, okay, da kommt was auf mich zu. Und das Einzige, was jetzt auf mich zukommt, ist halt abwarten und alle 3 bzw. 6 Monate zittern und hoffen, dass sie nichts gefunden haben. Und ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, wenn man da überhaupt noch nie was mit zu tun hatte, aber das ist so,
ja. Warten kennen wir ja alle, ne? Und Nachsorge kennen auch alle, die eine Krebsdiagnose hatten. Aber das ist natürlich so viel Ungewissheit. Und was tust du dagegen, um dem Ganzen also entgegenzusteuern, dass sich das nicht innerlich irgendwie auffrisst? Also das ist ja auch nochmal ein riesen Thema, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass du da vor allem auch ja mental und psychisch vor allem auch begleitet wirst.
Ja, also wie ich eben ja auch schon mal erwähnt habe, ich bin auf jeden Fall in der psycho-onkologischen Betreuung.
Genau, sehr gut, ja.
Ich habe mich dann dazu entschieden, dass auch ich ein Recht auf diesen Platz in der Therapie habe.
Absolut, natürlich.
Ja, ansonsten ist, ich habe mich entschieden, ich habe meine Arbeit gekündigt. Also ich habe einen Bürojob gelernt, habe das auch über 20 Jahre gemacht und habe dann irgendwann, als meine Tochter klein war, eine Weiterbildung im Ernährungs- und Sportbereich gemacht. Mhm. Bin dann aber dank Corona wieder, konnte in dem Bereich nicht wirklich arbeiten, weil dank Corona, back to the roots, nimmst wieder irgendwas im Büro und machst das halt. Und das habe ich jetzt gekündigt. Ich möchte nicht mehr einen halben Tag mich mit einer Sache beschäftigen müssen, die mir keinen Spaß macht, die mich nicht erfüllt und die für mich einfach das Gefühl mit sich bringt, das ist verlorene Zeit. Mhm. Das Gefühl, damit kann ich mich einfach nicht mehr abfinden. Mhm. Also ich war jetzt auch tatsächlich fast ein halbes Jahr krankgeschrieben, habe jetzt gerade so meinen Resturlaub und habe dann ab 1. März bin ich komplett raus. Ich gehe jetzt einen Schritt in die Selbstständigkeit, auch wenn das in dieser Situation gerade vielleicht, man könnte vielleicht das ein bisschen gefährlich nennen, was die soziale Absicherung angeht, denn mein Gehalt fällt weg. Mhm. Ich gehe in die Selbstständigkeit, ohne zu wissen, was mein Körper die nächsten Monate so mit mir vorhat. Mhm. Das ist für mich aber ein ganz wichtiger Schritt, weil ich einfach mit meiner Selbstständigkeit, ich möchte das tun, was mir am Herzen liegt, was mir Spaß macht. Ich habe also eine Trainerausbildung in verschiedenen Bereichen, bin jetzt ab März als Personal Trainer, Fitnesstrainerin unterwegs, Lauftrainer, mache so ein bisschen was im Ernährungsbereich nebenbei noch und das ist eben einfach, das liegt mir am Herzen, das möchte ich machen. Ich habe von meinem Mann da die volle Unterstützung, vom Rest meiner Familie auch, sodass ich das so wuppen kann. Es kommt jetzt nicht darauf an, dass ich ein großes Gehalt mit nach Hause bringe. Ich habe die glückliche Situation, dass ich mir das leisten kann, diesen Schritt zu wagen. Hm. Und hoffe einfach, dass dieses Positive, was das für mich mitbringt, also jetzt alleine schon die Vorbereitung darauf, die Menschen, die sich anmelden und so weiter, dass das eben einfach etwas ist, dass ich das tun kann, was ich gerne mache, mein Hobby zum Beruf im Grunde, dass das etwas ist, dass es so eine positive Einstellung mitbringt, die mich vielleicht auch davor bewahrt, dass tatsächlich etwas kommt. Ich habe in meinem Inneren habe ich das Gefühl, würde ich mich wieder an diesen Job ransetzen, im Büro, in einem Großraum, mit sehr viel, also es ist ein Logistikbereich gewesen, mit sehr viel Tohuwabohu, mit sehr viel unterschiedlichen Menschen, die ich mir ja nicht ausgesucht habe, die sich mich auch nicht ausgesucht haben. Und da kommen so viele Dinge einfach zusammen, denen ich aus dem Weg gehen möchte in Zukunft. Ja, ich glaube, das würde mich sehr negativ gestalten, wenn ich jetzt wüsste, ich muss dahin jetzt zurück. Und so habe ich einfach ganz viel positive Energie für das, was kommt. Und ich hoffe, das bleibt eine Weile so. Ja.
Total schön, liebe Sabine, dass du jetzt auch so deinem Herzen folgst, dass du deiner Intuition, dass du deiner inneren Stimme vor allem auch folgst. Und so wie du es auch sagst, dann eben, wenn du das Gefühl hast, dass es dir nicht gut tut, dann eben in diesem Bürojob zu sein, den du ja letztendlich eigentlich nur wieder aufgenommen hast, weil Corona kam und dementsprechend dann das gerade mal nicht so gut war mit Thema Ernährung und im Sport und alles, weil man es sowieso nichts machen durfte. und es ja eigentlich alles nur so Mittel zum Zweck war, glaube ich, dass das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entscheidung auch für dich ist und für dein Leben vor allem auch für deine Zukunft. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du dadurch dann auch wieder zur Ruhe kommst, dann unter anderem auch, wenn das natürlich auch schwierig ist, alle 3 Monate, alle 6 Monate dann eben auch zum Arzt hinzugehen und dann auch die Untersuchungen machen zu lassen, die Nachuntersuchungen zu machen. Glaube ich dennoch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass du das Leben im Hier und Jetzt vor allem auch genießt und jeden Tag dann auch genießt, weil du eben genau weißt, ja, was das heißen kann dann unter anderem. Und ja, dass du vielleicht auch dich für diesen Weg dann entschieden hast, dass der Job, den du vorher gemacht hast, dir gesundheitlich auch nicht gut tut, dann eben gerade durch das Thema Stress dann vor allem auch, ja, dadurch, dass es keine Herzensangelegenheit war, dass man es irgendwie tun musste, um irgendwie Geld nach Hause zu bringen, weil man eben das Gefühl hat, man muss jetzt hier irgendwas machen, dann eben auch, um natürlich dem Lebensunterhalt irgendwie beizutragen und dass das alles jetzt auch zur Ruhe kommen darf und dass du dann eben auch mit jeder Untersuchung dass du auch ruhiger in dir vor allem auch wirst und dass du in dir mehr Vertrauen auch wächst, weil du hattest ja vorher ein komisches Bauchgefühl, weil du ja gedacht hast, da stimmt ja irgendwas nicht. Wie ist denn jetzt das Bauchgefühl?
Ich hoffe, also mein Bauchgefühl ist, ich hoffe, dass alles gut ist, dass keine böse Überraschung kommt. Ich kann das noch nicht so richtig fassen. Also es ist einfach, glaube ich, im letzten Jahr ist einfach zu viel passiert, als dass ich das so greifen könnte, jetzt da schon zu sagen, ich bin mir nicht so sicher. Ich möchte auch, wenn dieser negative Gedanke kommt, das schaffst du alles nicht und wer weiß, was hinter der nächsten Ecke lauert und dann kommt wieder irgendwas Blödes. Ich versuche, das ganz weit von mir wegzuschieben. Mein Bauchgefühl im Moment ist, es ist tatsächlich ganz gut, kann mich aber nicht so ganz drauf verlassen, da wenn ich jetzt im März aus der Radiologie wieder rauskomme, dass auch wirklich das alles gut bleibt. Weißt du, es ist halt immer wieder aufwühlend. Und
ja,
ich bin halt einfach im Sommer, da passte das mit meinem Bauchgefühl, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, nee, das war es noch nicht und das war es auch noch nicht. Und tief in mir drin habe ich natürlich die Befürchtung immer, das war es noch nicht.
Mhm.
Und ich versuche ganz viele Dinge für mich umzusetzen, dass ich also tatsächlich noch mehr auf Ernährung achte, noch mehr versuche, in mich hineinzuhören, Dinge zu tun, die mir gut tun, auch so diese, einfach so diese Balance zu finden, dass mich Dinge nicht so stressen, auch im Alltag oder im Privatleben, dass ich das einfach so ein bisschen versuche, alles etwas gelassener anzugehen. Mhm. Und ich versuche darauf zu vertrauen, dass dadurch, dass ich all diese Dinge jetzt noch zusätzlich mache, die vorher schon präsent waren, aber vielleicht nicht so sehr oder einfach auch durch diesen stressigen, auch wenn nur ein Halbtagsjob, aber doch sehr stressigen Job, einfach oftmals hinübergekippt sind, dass ich einfach jetzt mit dieser bewussteren Art zu leben, Dinge für mich auch zu tun oder rauszufinden, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, welche Menschen tun mir auch gut und welche tun mir nicht gut. Das hat ja auch ganz viel damit zu tun. Also ich habe im letzten Jahr so oft gehört, wenn du positiv bleibst, dann wird das alles gut. Was für ein Quatsch, ehrlich. Also ganz ehrlich, das ist, wenn ich jetzt daran gedacht hätte, dass alles gut wird, wäre dann alles gut geworden? Nee, also das habe ich mir ja so nicht ausgesucht. Natürlich, ich habe immer das Gefühl, die Menschen versuchen mir zu sagen, bleib positiv, du schaffst das schon. Natürlich, irgendwie schafft man halt irgendwie alles. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, viele reden sich das dann schön. Oder genauso wie wenn ich komme mit meiner Diagnose und kriege zu hören, ja, und der hatte das und der hatte das und guck, die sind jetzt auch alle wieder gesund. Ja, es gibt aber auch genug Beispiele, die hatten dieses und jenes und die sind nicht wieder gesund geworden. Die hat man mir dann nicht erzählt, so, ne? Aber ja, also es ist jeden Tag ein Lauf auf dem Drahtseilakt. Und es sind einige Menschen doch, die man dann auch für sich vielleicht einfach auch aussortiert hat, weil sie halt einfach so gar nicht, gar keine Anteilnahme gezeigt haben, beziehungsweise sich überhaupt mal, dass Menschen aus dem direkten Umfeld, ich habe wieder mal die Erfahrung gemacht, dass das war zu Corona-Zeiten, als wir hier in Quarantäne waren, ähnlich, die Menschen, mit denen man eigentlich gar nicht so viel zu tun hat, die kümmern sich manchmal mehr als die im direkten Umfeld.
Ja, deswegen ist es ja auch immer ganz, ganz wichtig, da auch nochmal auszusortieren und wirklich zu schauen, dann eben, welche Menschen tun dir wirklich auch gut und welche Menschen kannst du loslassen, damit eben auch neue Menschen dann eben zu dir kommen können, dann eben auch. Ne? Und das ist eben auch ganz wichtig. Und vor allem ist jede Krebsdiagnose ist eine andere Diagnose und du kannst eben die Diagnose, die du hast, kannst du nicht mit anderen Menschen vergleichen. Mhm. Die Therapien, die andere Menschen machen, machst du nicht. Und deswegen ist es immer schwierig, dann auch so eine Gratwanderung. Und deswegen ist es immer wichtig, dass man da natürlich dann auch bei sich bleibt, dann unter anderem auch. Und natürlich ist es wichtig, positiv zu bleiben. Keine Frage, ich bin auch ein absolut positiver Mensch und alles. Aber es ist auch wichtig, diese Emotionen, diese Gefühle dann eben auch freizulassen und vor allem auch daran zu arbeiten, dann unter anderem dann auch, ne? Und dass eben alles so im Balance ist, also so Körper, Geist und Seele, dass das eben alles so eine Einheit bildet, dann unter anderem.
Ja.
Und, deswegen ist dieser Austausch natürlich unglaublich wichtig auch und das wünsche ich dir wirklich von Herzen, dass du da eben auch genau dieses Vertrauen in dir, was du auch hattest, dass du das auf jeden Fall auch wiederfindest. Und dass du dir dann da auch wieder selber vertrauen kannst dann eben auch, ne? Und ja, vielleicht ist das auch immer noch mal so an der Zeit, wenn du jetzt so dieses Gefühl hast, von den Ärzten gar nicht so nicht ernst genommen worden zu sein, aber wenn wenn du das Gefühl hattest, dass sie nicht so auf deiner Wellenlänge waren, dass du dir auch einfach noch mal eine Zweitmeinung einholst, ist ja auch immer bei anderen Menschen dann auch immer sehr, sehr gut, dann nicht, weil du das Vertrauen nicht in die Ärzte hast, sondern weil du dir einfach nochmal eine andere Sicherheit holen möchtest, beziehungsweise auch, wie machen andere Ärzte das denn? Wie sind denn da die Therapieabläufe und alles? Vielleicht ist das auch nochmal etwas zur Beruhigung für dich selber dann unter anderem auch. Mhm. Ne?
Ja.
Liebe Sabine, wir kommen auch langsam zum Ende des Interviews und ich würde jetzt mich schon mal gerne verabschieden und wünsche dir natürlich von Herzen alles, alles Gute, dass genau alles so bleibt, wie es jetzt ist und dass du dein Leben eben genießt mit deiner Selbstständigkeit, mit dem Personal Trainer, mit dem Ernährung, mit dem Marathon und dass du da wieder definitiv hinläufst und was du jetzt gerne den Zuhörern noch mitgeben möchtest, das darfst du natürlich jetzt von Herzen tun. Ich verabschiede mich schon mal. Ich bin raus und ciao.
Ja, ich möchte nochmal mit auf den Weg geben, nehmt das wirklich ernst mit der Vorsorge. Es tut ja wirklich nicht weh. Auch wenn das dauert, beim Hautarzt einen Termin zu kriegen. Ich weiß es ja auch, habe ich eingehend auch gesagt. Du rufst da an und kriegst einen Termin in einem halben Jahr. Es ist nicht schlimm, dann nimm den Termin in einem halben Jahr. Es ist immer noch besser, als gar nicht hinzugehen. Ich glaube, ab dem 30. Geburtstag übernimmt es alle 2 Jahre die Krankenkasse. Es kostet dich nichts, es tut dich nicht weh. Du musst dich einmal nackig machen und der Arzt schaut dich an. Das ist nun auch nicht so schlimm. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was kommen könnte. Siehe meine Geschichte. Und ich war bei der Vorsorge. Und genau, also man muss da wirklich auch hartnäckig bleiben. Und das kann ich nur jedem mit auf den Weg geben. Und, ja, versucht, wenn ihr eine Diagnose bekommen habt, versucht, gut durch euren Alltag durchzukommen, dass ihr euch kleine Auszeiten gönnt mit Dingen, die euch gut tun. Versucht einfach vielleicht dem normalen Alltag ein bisschen zu entfliehen mit Dingen, ja, wie gesagt, die euch gut tun, die euch Spaß machen. Versucht euch in irgendwas anderes hineinzusteigern, zu konzentrieren, dass der Krebs nicht so sehr den Alltag beherrscht. Und, ja, das möchte ich euch noch mit auf den Weg geben.
Ihr Lieben, wenn das nicht ein sehr, sehr schönes Interview war mit der lieben Sabine, dann weiß ich es auch nicht. Deswegen würde ich mich von Herzen freuen, wenn du natürlich als erstes vor allem auch den Tipp von Sabine dann eben auch beherzigst, nämlich, dass du direkt jetzt zum Hörer greifst und dir einen Termin machst zum Hautscreening. Das kann ich mir auch direkt mal auf die Fahne schreiben, weil das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Das sollte ich dann vielleicht auch direkt mal tun, auch wenn man eben erst im halben Jahr einen Termin bekommt. Und dann ist es eben ganz, ganz wichtig, auf sich selber zu achten, so wie das Sabine eben auch sagt. Also diese Dinge wirklich zu machen, wo jetzt auch dein Herz höher hüpft und wo du eben auch Freude dran hast im Leben und das nicht einfach nur tust, weil man es tun muss, in diesem Hamsterrad dann eben auch gefangen zu sein. Und sollte das der Fall sein, dann eben dir immer wieder diese Auszeiten auch zu nehmen, so wie Sabine das eben auch dir mitgibt, dass es dir wirklich gut geht und dass es dir, dass das Leben dann eben auch lebenswert macht und dass es nicht so ein Grau-Weiß-Denken ist, sondern eben, dass das Leben auch sehr, sehr schöne Seiten hat, auch sehr, sehr bunt und vielfältig vor allem auch sein kann. Und wenn du in irgendeiner Art und Weise etwas hast, also sei es jetzt eben auch ein Muttermal, was irgendwie auffällig aussieht, dann tu mir doch bitte den Gefallen und geh unbedingt damit zum Arzt, weil man möchte natürlich nicht diese Odysse Sabine erlebt hat, mit diesem ganzen Warten, auch klar, wenn Ferien sind, keine Frage. Aber dennoch ist es ganz, ganz wichtig, auch wenn die Ärzte sagen, das Ergebnis ist in 1 oder 2 Wochen da und das Ergebnis ist aber nicht in 1 oder 2 Wochen da, dann nimm selber den Hörer in die Hand und ruf dort an. Es ist dein Leben, es ist deine Verantwortung und dementsprechend kann ich dir das immer wieder mitgeben. Und auch, was ich zu Sabine gesagt habe, hol dir unbedingt eine Zweitmeinung. Also wenn du in irgendeiner Art und Weise dich bei den Ärzten nicht wohlfühlst, dich in dieser Klinik nicht wohlfühlst, dann hast du das Recht natürlich auf eine zweite Meinung oder eben auch das Recht natürlich in einer anderen Klinik behandelt zu werden. Das wünsche ich dir von Herzen. Natürlich wünsche ich dir noch viel, viel mehr gesund zu bleiben. Und das wünsche ich dir natürlich auch für diese Woche. Eine zauberhafte Woche. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann schau gerne mal rein in die 200. Podcast-Folge. Da gibt es eine ganz, ganz wundervolle Meditation zum Thema Krebs von der lieben Cornelia aufgenommen. Also lass dich gerne drauf ein und du musst auch nicht spirituell sein oder so, sondern lass dich drauf ein, hörst, wenn du einen Spaziergang machst, wenn du im Bett bist, wenn du aufräumst oder was auch immer. Und ja, dann wollte ich noch gerne eine kleine Werbung hier lassen und zwar von der lieben Franziska Günther. Wir haben uns überlegt, dass wir uns jetzt gerne hier gemeinsam unterstützen möchten. Also hör doch gerne mal in ihren Podcast rein. Lebe wertvoll und da würde ich mich natürlich auch gerne freuen, wenn du ihr ein paar Likes da lässt, wenn du ihr natürlich auch folgst. Und wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem neuen Gast. Vergiss nicht, die Glocke natürlich zu abonnieren, den Podcast zu teilen, den Menschen, die es gerade brauchen. Oder eben auch mit jemandem, der gerade selber die Diagnose Hautkrebs bekommen hat. In diesem Sinne, mach's gut, hab's fein und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Alles Liebe, deine Kendra.